wenn ich heute zu Ihnen sprechen kann, so verdanken wir dies dem rein wissenschaftlichen.
Herzlich willkommen im Deutschen Museum.
3, 2, 1.
Willkommen auf der Museumsinsel. Mitten in München, mitten in der Isar. Begrüßt hat sie hier Oskar von Miller, der 1855 geborene Gründer des Deutschen Museums.
Der Geruch, den habe ich heute noch in der Nase.
Man kommt aus der Unsicherheit, man geht in die Unsicherheit.
Kurz vom Untergang der Titanic.
Haustechnik, die ja rudimentärst aus einem Lichtschalter, einer Lampe und einem Heizkörper bestand.
Also zu großen Teilen war wirklich noch ganz dick der Staub überall.
Von den herausfordernden Anfängen über die dunklen Jahre des Nationalsozialismus, Krieg und Zerstörung bis hin zum Wiederaufbau, all das ist Teil der Geschichte, die wir hier in 8 Stationen erzählen werden. Und natürlich blicken wir auch auf die heutige Baustelle der Museumsinsel.
Nothing is more revolutionary in this new type of museum than the visitor-operated model. Man learns by doing, and this principle is carried out universally at Munich.
The most fascinating museum in the world. Das ist der Titel eines US-amerikanischen Dokumentarfilms aus den späten 1920er Jahren. Darin wurde das Deutsche Museum als Vorbild für alle technisch-naturwissenschaftlichen Museen der Welt gepriesen.
Das war schon eine Sensation, dieses Deutsche Museum, weil solche Museen es natürlich noch nicht gab, schon gar nicht in Deutschland.
Das sagt der Leiter des Museumsarchivs, der Historiker Matthias Röschner.
Das war eine Sensation, dass man hier eben auch Dinge anfassen konnte, Dinge bedienen konnte, die dann auch funktioniert haben und sich gedreht haben. Man konnte verstehen, wie Technik funktioniert. Das war was ganz Besonderes. Und der Erfolg war tatsächlich, dass man schon in den ersten Jahren über mehrere hunderttausend Besucher in die Ausstellung bringen konnte.
Seit seiner Eröffnung ist das Museum ein Publikumsmagnet. Ein Ort zum Staunen, Entdecken und Lernen für Familien, Schulklassen und Fachleute. Hinter der Erfolgsgeschichte steht vor allem eine Person, erklärt der Kurator für Museumsgeschichte Florian Breitsameter.
Oskar von Miller war eigentlich ein Elektroingenieur. Er hat zum Beispiel die Elektrifizierung in Deutschland sehr stark vorangetrieben, hat das Walchensee-Kraftwerk auch später noch parallel zum Deutschen Museum gebaut. Er war ein Macher. Er hat eine Überzeugungskunst gehabt, dass er die Leute zu allem überreden konnte.
Doch warum wollte der Ingenieur ausgerechnet ein Museum bauen? Um das zu verstehen, blicken wir zurück in die Zeit um 1900. Die Industrialisierung läuft auf Hochtouren. Neue Maschinen und Technologien revolutionieren fast alle Lebensbereiche. Doch wie die moderne Technik funktioniert, darüber wusste die Bevölkerung kaum Bescheid. Und das wollte Oskar von Miller ändern. Einen weiteren Aspekt nennt Helmut Hilz. Der Historiker ist Leiter der Bibliothek im Deutschen Museum.
Gleichzeitig fällt es natürlich auch zusammen mit der Zeit, in der eben die Ingenieure um ihr Standesbewusstsein verstärkt kämpfen. Der sichtbarste Ausdruck ist Anfang des 20. Jahrhunderts die Verleihung des Promotionsrechts an die technischen Hochschulen. Und da reiht sich dann die Einrichtung eines Museums, die Einrichtung einer großen technischen Bibliothek ein, damit man zeigt, wir sind auf der gleichen Höhe wie die Juristen, die Theologen und ähnliche Berufsgruppen. Also ein Aufschließen im Standesbewusstsein.
Technische Museen kannte Oskar von Miller bereits aus London und Paris. Aber diese richteten sich vor allem an ein Fachpublikum. Sein Museum, und das war Millers völlig neuer Ansatz, sollte für alle Menschen offen sein. Das bedeutete Technik zum Anfassen. Leicht verständliche Modelle, lange Öffnungszeiten für die arbeitende Bevölkerung, günstige Eintrittspreise und völlig neue Präsentationsformate. Eines davon nennt Oskar von Miller.
Ich werde alles aufbieten, damit sämtlichen Besuchern des Deutschen Museums und damit auch einem großen Teil der Bevölkerung die hohe Bedeutung des sprechenden Films zum Bewusstsein kommt. Ich selbst bin ja der Überzeugung, dass das Kino und der Film eines der besten Lehr- und Unterrichtsmittel für die weitesten Kreise des Volkes ist.
Schon bei der Gründung war Absicht des Museumsgründers Oskar von Miller, dass man nicht nur ein Museum hat mit Ausstellungsstücken, sondern auch ein Archiv, wo Originaldokumente gesammelt werden für Naturwissenschaft und Technik, eine Bibliothek, wo Bücher in diesem Bereich gesammelt werden und auch ein Kongresssaal, wo man Vermittlung macht, also Vorträge, Veranstaltungen in dem Bereich Naturwissenschaft, Technik. Das ist das Besondere am Deutschen Museum.
Ideen für sein Museum hatte Oskar von Miller also viele. Was aber fehlte, waren Bauland, Ausstellungsstücke, Geld und Mitarbeiter. Kurz gesagt, alles, was zur Umsetzung eines solchen Projektes nötig wäre. Durch Hartnäckigkeit und seine guten Beziehungen bekam Oskar von Miller schließlich einen Bauplatz in bester Lage gratis von der Stadt zur Verfügung gestellt. Und dazu noch ein Baukostenzuschuss von 1 Million Mark. Früher wurde die Museumsinsel Kohleninsel genannt. Um 1870 befand sich hier der größte Floßhafen Europas. Für das rasch wachsende München wurde vor allem Brenn- und Bauholz angeliefert. Beendet wurde die Flößerei durch das Aufkommen von Eisenbahnen und Dampfschiffen, die deutlich billigeres Holz aus Osteuropa importierten. Zum attraktiven Bauland wurde die Insel, nachdem sie Anfang des 20. Jahrhunderts hochwassersicher gemacht wurde. ...1903 wird das Deutsche Museum gegründet. Die ersten provisorischen Ausstellungen werden 1906 im ehemaligen Bayerischen Nationalmuseum an der Maximilianstraße, dem heutigen Museum 5 Kontinente, gezeigt. Noch im selben Jahr erfolgt auf der Museumsinsel die feierliche Grundsteinlegung. Anwesend sind der deutsche Kaiser Wilhelm II. Und viele weitere Prominente. Eigentlich sollte der Museumsneubau 1916 eröffnen. Doch dann kam der Erste Weltkrieg.
Man musste zum Teil die fertig gedeckten Dächer, die mit Kupfer gedeckt waren, wieder abdecken. Und die wurden dann das Kupfer zur Kriegsproduktion benötigt. So verzögerte sich das alles.
Feierlich eröffnet wurde das Ausstellungsgebäude am 7. Mai 1925, dem 70. Geburtstag von Oskar von Miller. Und das war kein Zufall, sondern der dezente Hinweis, dass er üppige Geschenke für sein Museum erwarte. Dazu schrieben die Münchner neuesten Nachrichten:
Es ist selbstverständlich, dass bei den offiziellen Festessen des Deutschen Museums den hervorragenden Gästen ein Ehrentrunk gereicht werden sollte. Da im Deutschen Museum die nötigen Mittel hieran fehlten, waren opferwillige Firmen bereit, besonders gute Proben ihrer Erzeugnisse zur Verfügung zu stellen. So erhält das Deutsche Museum an Weinen von der Gute-Hoffnungshütte, erstklassigen 1921er Niersteiner Kautzbrunnen-Spätlese, von Kommerzienrat Dr. H. Brockhus den hochgeschätzten 1922er Rauenthaler Wagenkehr und 1922er Rauenthaler Famel.
Die dreitägigen Eröffnungsfeierlichkeiten begannen bereits am 5. Mai. Mit einem großen Festzug mit 59 künstlerisch gestalteten Themenwägen, die von der Maximilianstraße aus durch die Stadt zogen. Symbolisch dargestellt waren darauf unter anderem die Elektrizität, der Maschinenbau, die Musik oder das Münchner Handwerk.
Die Kinder bekamen schulfrei. An den Bildern sieht man auch, dass es wirklich ein großer Menschenauflauf war. Es gab ein großes Fest auch mit verschiedenen Aufführungen, auch im Theater.
Zum Festbankett, das in der Luftfahrthalle des neuen Museums stattfand, waren 2000 Gäste geladen. Die Menüfolge lautete:
Hühnersuppe, Blätterteigpastete getrüffelt nach Feinschmeckerart, Ochsenlende mit jungen Gemüsen, Ananaseis mit Schlagrahm, Früchte, Mokka mit Kuchen und feinem Gebäck.
Getrunken wurde zu diesem opulenten Mittagessen nicht weniger als 1400 Liter dunkles Starkbier. Den Endpunkt der Eröffnungsfeierlichkeiten setzte Beethovens 9. Symphonie in der Bayerischen Staatsoper.